über die Weltmeere und den gesamten Globus. Biersommelier Dennis Spahn nimmt euch mit auf eine Entdeckungsreise rund um die Störtebeker Brauspezialitäten und die Welt der Biere. Und jetzt viel Spaß bei Störtebeker on Air.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Störtebeker on Air, dem Podcast rund um die Störtebeker Brauspezialitäten. Mein Name ist Dennis, ich melde mich auch heute wieder von der Braubeviale. Wir sind hier am Stand vom Meister Eder, wie er gerade genannt wurde von meinem lieben Kollegen Jens Markus Eder. Wenn ich sage, du bist sowas wie der Holzfasspapst von Deutschland, ist es über- oder untertrieben?
Zunächst mal nehme ich das ja vielleicht als Anerkennung und Ehre an. Der Meister Eder, das ist so ein Running Gag, ja. Kannst dir vorstellen. Den kriege ich jeden Tag präsentiert. Aber ja, wir haben uns eigentlich dem Thema Holzfass, Aromatik, die daraus entsteht, der Reifung, den ganzen Herausforderungen, die damit verbunden sind, so ein bisschen verschrien. Und wir leben das.
Mein guter Freund und Biersommelier-Kollege Reinhold, für den ist natürlich immer dein Stand auf den letzten Messen auch immer mit einer der Anlaufpunkte gewesen. Denn wenn man hier reinkommt, ihr habt Fässer in unterschiedlichen Größen, ihr habt sogar ein Fass, wo man sich reinsetzen kann. Da sieht man einfach schon mal, oder kann man sich jetzt vorstellen, einfach die Dimensionen. Und ihr habt natürlich auch im Bereich Spirituosen alles von bis mit dabei. Wie bist du dazu gekommen? Wann bist du ins Fass gefallen?
Also die wahre Geschichte ist, ich habe in meinem ersten Leben nichts Gescheites gemacht. Ich habe BWL studiert, habe einen Trainee in den USA absolviert, dann unmittelbar danach und habe in einem kurzen Rücktrip nach Europa in Italien in einer Weinbar einen Franzosen kennengelernt.
Wie es so ist, ja.
Wie das Leben so spielt. Der mich dann gefragt hat, sag mal, wir suchen jemanden, der in Deutschland ein paar Holzfässer verkauft. Und ja, zwei Wochen später habe ich dann auf der Intervitis in der Frukta damals in Stuttgart gestanden und habe Holzfässer verkauft. Ich hatte keine Ahnung, meine Kunden hatten keine Ahnung und das war die Kombi und der Einstieg waren eben diese kleinen Barrique-Fässer damals im Weinbereich. Das ist also dann in den 90er Jahren ist das dann geboomt und es war dann auch so ein bisschen der Glücksgriff. Ich war also zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und habe dann im Nachgang den Vertrieb für Amerikas größte Küferei in Europa übernommen. Und damals war das so, dass aus nordamerikanischer Sicht, naja, vielleicht ist es heute auch noch so, alles nördlich der Apenninen zu meinem Gebiet gezählt worden ist. Dann kam die EU-Erweiterung und das war mein Start.
Also es war jetzt nicht so, wie man sich das vielleicht denkt, irgendwie in achter Familiengeneration und du hast schon im kleinen Holzfass zu Hause schon gespielt und sowas, sondern du bist so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde zu dem Thema gekommen.
Genau, bis 92 wusste ich nicht, wie man Holzfass schreibt.
Und jetzt schließt sich aber auch beim Thema Holzfass, wo wir in der heutigen Zeit, wo man sagt, so, oh, da kann man ganz toll Spirituosen veredeln, da kann man Biere veredeln, schließt sich ja so ein bisschen geschichtlich der Kreis, denn das Holzfass ist ja auch so ein bisschen der Ursprung des Bieres oder generell. Ne? Früher wurde alles im Holzfass gelagert, dann hat man irgendwann das Edelstahlfass entwickelt, dann war Holzfass irgendwie so ein bisschen out gefühlt und jetzt gibt's da eine große Renaissance. Nimm uns da mal ein bisschen mit auf die Reise, 1992 bis heute. Wie hat sich die Nachfrage auch nach Holzfässern entwickelt?
Also ich würde den Bogen noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit spannen. Im Mittelalter, lass uns dahin gehen, da ist es auch für alle, glaube ich, ein bisschen nachvollziehbar. Da war das Holzfass ein Gebinde, in dem Getreide, Wasser, auch alkoholische Getränke, Wein aufbewahrt worden ist. Heutzutage, und das ist das moderne Verständnis von einem Holzfass, ist ein Holzfass ein Reifebehältnis. Das heißt, der Inhalt ändert sich bewusst nach einer Idee oder man kann diese Idee auch spontan auf sich zukommen lassen. Es ist ein Stückchen, um was zu veredeln. Also um dein Bier zu veredeln, um deine Spirituose zu veredeln, um auch zum Beispiel deine Schokolade darin zu veredeln. Wir haben also auch ganz extravagante Kundschaft, die sagt, nö, wir machen da Gewürze drin.
Kaffeebohnen habe ich zum Beispiel auch schon gehört.
Zum Beispiel. Und das ist einfach ein ganz anderes Erlebnis, wenn du jetzt dann auf deine Espressomaschine drückst oder auf deinen Kaffeeautomaten, auf einmal riechst nach Whisky oder nach Bourbon.
Da geht der Tag richtig los, ne?
Das ist ein guter Start. Also es gibt schlechtere.
Das würde ich auf jeden Fall sagen. Das heißt, wie muss ich mir deinen Job vorstellen? kaufst du fertige Fässer an und handelst die, baust du selber Fässer, beziehungsweise du und dein Team macht ihr beides. Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau richtig. Also wir haben eine, wie sagte mein Sohn neulich, wir haben so einen Hybridbetrieb. Das Ganze hat angefangen, habe ich ja eben berichtet, mit dem Handel. Inzwischen hat sich das weiterentwickelt und wir sind im deutschsprachigen Raum. Also dazu zähle ich auch alle, die Passivdeutsch verstehen. Inzwischen, ich glaube, die größte Küferei, viele gibt's nicht mehr. Also die Branche ist, wenn überhaupt, noch mittelständisch geprägt oder von einem Kleinbetrieb geprägt. Opa war Küfer, Papa war Küfer, Sohn hat dann auch Küfer lernen müssen. Wir sind heute circa 60 Kollegen und bauen Fässer im Moment bis circa 15.000 Liter. Und das machen wir eigentlich durch die ganze Welt. Also wir haben viele Kunden in Asien, in Nordamerika, Skandinavien, Benelux, Schweiz, Österreich. Also das sind eigentlich all die Gebiete, wo wir uns traditionell bewegen. Und da auch trittsicher sind, eigentlich in allen Bereichen, sei es also die Aromagabe, wie wir Holzfässer baut, das wissen wir. Sondern es geht heute, und das ist auch mein Job, das war deine Ausgangsfrage, darum, der Kunde kommt mit einer Idee und sagt, dessen, das schwebt uns vor. Wir wollen in 3, 4, 5 Jahren auf dem Markt sein mit einem Produkt der Premium-Klasse oder dann auch natürlich mit einem Produkt, was durch die Masse getrieben ist. Was kannst du uns dazu sagen, anbieten, immer unter der Rücksichtnahme auf die gesetzlichen Vorlagen? Also sprich Spirituosenverordnung, Reinheitsgebot und so weiter und so fort.
Das heißt, wir haben jetzt auch hier am Stand, ich habe es gerade schon gesagt, wir haben kleine Fässer, wir haben Fässer, wo man sich reinsetzen kann. Ist diese Standardgröße, diese 220 Liter ja, glaube ich, ist es die Standardgröße? Und von welcher Minigröße bis zu welcher Maxigröße habt ihr schon Fässer bei euch gemacht?
Also anfangen würde ich sagen, im professionellen Bereich geht's bei 20 Liter, fängt das an, 20, 30 Liter. Wobei wir natürlich auch immer in Kleinserien und das nach wie vor mit wachsender Begeisterung die 1-Liter, 2-Liter Fässchen haben, die man dann im Film seinem Hund um den Hals hängen kann. Aber das sind natürlich Randartikel. Und es geht, das 225-Liter Fass, das ist eine Standardgröße eigentlich für den Weinbereich. Im Spirituosensegment oder im Spirit-Segment ist es nach wie vor das sogenannte ASB, also das American Standard Barrel mit 200 Liter Inhalt, besser bekannt auch als Bourbon-Fass. Das ist weltweit gesehen sicherlich das hauptproduzierte und vermarktende Fass. Das wird in Millionen Auflage jährlich produziert. Und du hast so einfach aus europäischer Sicht wissen, wir sind nur noch Konsumtrinker. Die Menge der Spirituosen, Alkohole, die werden heute in Asien oder in Schwellenländern hergestellt. Also Indien, by the way, ist inzwischen der größte Whisky-Produzent der Welt.
Wir werden natürlich auch gleich noch ein bisschen was probieren, denn wir haben hier unser Pacific Ale in unterschiedlichen Fässern von dir gereift. Das werden wir gleich noch probieren. Ich bin aufgewachsen auf dem Bauernhof. Da gab es einen großen Wald dabei. Und jetzt nimm uns einmal mit von der Reise. Wir gehen los mit der Axt oder mit der Motorsäge in den Wald rein zu. Der Jens kommt vorbei und sagt, pass auf, ich habe hier Pacific Ale und jetzt füllen wir es ins Fass rein. Wir gehen los mit der Axt. Was passiert dann erstmal?
Das ist die klassische Frage, die natürlich berechtigt ist, aber die eigentlich nur von jemand gestellt werden kann, der nicht im Thema eigentlich so behaftet ist oder drin ist. Es ist bei der Holzauswahl ein bisschen so wie bei einer guten Rebe oder einem guten Wein. Es ist sehr terroirbedingt, das ist der neudeutsche Ausdruck. Man kann auch sagen, die Wachstumsbedingungen. Wir brauchen also Niederschlag, regelmäßigen Niederschlag, großes Ausrufezeichen dahinter in den heutigen Klimawandelproblematiken. Und wir brauchen einen Boden, der nicht unbedingt Wasser staut, sondern der durchlässig ist und der einfach dafür sorgt, dass der Baum gleichmäßig, aber langsam wachsen kann. Also ich brauche ein feinjähriges Holz, ich brauche ein dezent wirkendes Holz, ich brauche zurückhaltende Tannine. Und das ist eigentlich das, worum es im Großen und Ganzen geht, wenn wir einfach im Premium-Segment Holzfässer bauen wollen. Wir reden jetzt hier nur über die Eiche. Die Eiche ist das dominierende Holz, was wir verarbeiten. Das kommt üblicherweise aus Deutschlands Mittelgebirgen. In eurem Fall auch die Eiche, die natürlich regional als Küsteneiche bezeichnet wird. Und dazu kommen dann noch eine ganz illustre Anzahl von Hölzern wie Maulbeerbaum, Robinie, Vogelkirsche, Esche. Also alles Hölzer, Kastanie nicht zu vergessen. Also alles Hölzer, die heimisch sind, die in heimischen Wäldern wachsen und die wir dann auch immer nach strengen Wachstumsrichtlinien, sprich Naturlandzertifizierungen oder BFC-Zertifizierung als Rohstamm kaufen dürfen.
Also daraus habe ich gehört, wenn ich jetzt sage, Markus, pass auf, wir gehen hier bei mir im Rheinisch-Bergischen Kreis los mit der Axt, dann sagst du, Dennis, den Weg können wir uns sparen. Ähnlich wie beim Bier, da kannst du ja auch nicht irgendein Malz oder irgendeinen Hopfen nehmen, damit es was Gutes wird. Also das ist schon tatsächlich ein Auswahlkriterium, erstmal das Holz zu finden. Und wie gehe ich dann weiter? Du hast dieses gute Holz, gehen wir mal die mecklenburg-vorpommerische Eiche hast du dann da. Die kriegst du angeliefert und was passiert dann?
Also, lass mich das nochmal kurz korrigieren, dass die Freunde im Rheinisch-Bergischen Land da nicht zu sehr enttäuscht.
Ich meinte meinen Wald speziell jetzt.
Ja, das mag sein, aber das lässt sich so pauschal gar nicht sagen. Du findest überall gutes Holz. Ja. Es gibt also da schon eine gute Auswahlmöglichkeit. Aber letztendlich, ich wollte damit sagen, es ist keine gemähte Wiese, wenn man sagt, so, ich gehe jetzt in meinem Wald los und ich kenne einen Förster gut und jetzt haben wir gestern Abend 3 Bier zusammen getrunken und jetzt ernten wir da einen Baum. Das ist wesentlich komplexer. Und danach hilft mir jetzt gerade nochmal mit dem zweiten Teil.
Jetzt hat der Förster das gute Holz geschlagen, ja. Und jetzt habe ich da den Stamm oder die geschnittenen Latten. Wie geht's dann weiter?
Ja, wenn wir den Stamm haben, bereiten wir den Stamm auf in Daubenholz. Das heißt, wir verfahren in dem sogenannten Spiegelschnitt. Kurzum formuliert bedeutet das, dass die Maserung des Baumes, also die nährstoffführenden Bahnen, später parallel zum Inhalt des Fasses sind, so dass also die größtmögliche Dichtigkeit für dieses Fass gewährleistet ist. Denn das ist der zweite Küferspruch, nur ein dichtes Fass ist ein gutes Fass. Wir können jetzt viel über Aromen reden, philosophieren und da auch bestimmt immer noch einen Schuss Religion mit reinbringen. Das gehört sich so in der Diskussion. Aber am Ende des Tages sind alle nur zufrieden, wenn das Fass dann auch technisch in Ordnung ist und dicht ist. Und das ist eine der Voraussetzungen dafür.
Jetzt nehme ich mal mit auf die Reise. Wir haben hier hinter dir auch ein Fass stehen. Für meine physikalischen Verständnisse ist die Daube doch hier am Ende des Fasses genauso breit, wie sie auch in der Mitte ist. Aber in der Mitte muss sie ja eigentlich breiter sein, damit das Fass, weil sie ist ja gebogen. Also wie kriege ich so ein Fass hin, dass das dicht ist?
Ja, mein Lieber, das ist genau der Beruf des Küfers. Das ist ja ein Lehrberuf, der sich über 3 Jahre erstreckt.
Das heißt, du würdest jetzt sagen, ich könnte das jetzt nicht so anhand hier am Stand einfach mal so ein Fass kloppeln, das geht eher nicht.
Also ich weiß nicht, ob du jetzt ein Handwerker von besonderen Gnaden bist.
Also zu Hause, meine Frau sagt immer, da ist eine Spinne, mach die weg. Wenn das schon zum Handwerk zählt, dann ja.
Okay, dann vergiss die Nummer mit dem Fass bauen. Du kannst da mal zugucken oder kannst mal helfen. Ich glaube, da haben wir dann alle mehr davon. Aber ja, so Spaß beiseite, so einfach geht's nicht, sondern das sind bestimmte Winkel, die da angetragen werden mit entsprechenden Gärungsschnitten und das wird vorher berechnet. Und dann wird das als, wir sagen dazu, Fassrose noch mit geraden Dauben zusammengestellt. Und dann wird es mit den Parametern Temperatur und Zeit, wird es dann erwärmt, wird gebogen, so entsteht langsam die Fassform. Ja. Also das ist ein wenig komplexer, wie wir das jetzt so vielleicht ganz kurz beschreiben können. Nichtsdestotrotz, es ist ein spannendes Prozedere. Jedes Fass ist unterschiedlich. Und die guten Handwerker, die fühlen erstmal das Holz. Also das ist eine Geschichte, das muss man fühlen. Wie alles, was man gut kann, das fühlt man und sieht es. Es ist also ein gewisses Stück Know-how und danach ist es dann natürlich auch dieses Feeling und das Talent, sowas auch hinzubekommen.
Der Beruf oder der Ausbildungsberuf des Küfers, ist es was, wo die Leute Schlange stehen oder ist das tatsächlich, wo man ein bisschen Werbung machen muss und sagen muss, bewerbt euch gerne, wenn ihr sagt, das hört sich spannend an und ihr sucht vielleicht noch irgendwie einen Ausbildungsberuf. Ihr könnt, glaube ich, Nachwuchs in der Branche gebrauchen, oder?
Absolut, das ist eine spannende Geschichte. Es ist im ersten Jahr sicherlich eine Herausforderung, sowohl körperlich wie natürlich auch vom vom Kopf her, man sollte gut rechnen können. Wir sind aber happy, wenn jemand mit einem guten Hauptschulabschluss zu uns kommt. Das ist durchaus machbar und der kriegt da auch volle Unterstützung. Wie es in jedem Handwerksberuf ist, klar suchen wir Nachwuchs. Wir haben keine Berufsschule mehr in Deutschland. Das heißt, die Auszubildenden, die gehen nach Österreich in die Berufsschule, in ein Internat.
Ja.
Das ist spannend, wenn man das für sich annimmt und das ist Freude. Man lernt viele neue Leute kennen, man lernt illustre Menschen kennen, weil es einfach nicht alltäglich ist. Und danach hat man einen Beruf, der schon außergewöhnlich ist. Also es ist eher was für Individualisten.
Bevor wir jetzt probieren und Jens natürlich auch ein bisschen was zu den Bieren erzählt, gib mir noch einmal ganz grob eine Hausnummer. 225 Liter Fass, Mecklenburg-Vorpommersche Eiche. Wie lange dauert das für euch? Anlieferung bis Jens kann Bier reinmachen. Sind das 10 Stunden? Sind das 5 Stunden pro Fass? Wie lang braucht man da?
Also ich schaue mir das Holz an. Das ist die sogenannte Holzübernahme. Dann verladen wir das. Dann bringen wir das in unser Sägewerk. Dann wird's aufgetrennt. Dann passiert 2 Jahre lang gar nichts, bis das Holz entsprechend getrocknet ist. Und dann bauen wir ein Fass daraus. Das geht dann relativ flott. Das heißt also, das passiert in ein paar Stunden. Und das ist eigentlich der Ablauf. Das heißt, es ist wahnsinnig viel Input in der Vorbereitung, wahnsinnig viel Input in der Selektion. Nicht nur von dem Frischholz, dann auch von dem abgelagerten Holz. Die Vorbereitung des Fass als solches, das geht dann innerhalb von 2 Stunden.
Das heißt, wenn ich jetzt aber überlege, ich will jetzt einen Whisky aus dem Bergischen Land machen, ich sag dir 2,5 Jahre vorher Bescheid, ich brauche Fässer, dann lege ich den Whisky 3 Jahre rein. Also das ist jetzt, für mich wäre das schon so ein Rentenprojekt, wenn ich jetzt anfange.
Ja gut, keine Ahnung, wann du in Rente gehst. Also die
ich hoffe bald.
Die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber ja, Whisky ist ein Projekt, wo man Zeit mitbringen muss. Und das ist genau ja eigentlich die Idee und die Emotion. Wenn Whisky schnell zu produzieren wäre, hätte es vielleicht jeder. Oder es gibt da so eine gewisse Rezeptur dafür. Jeder Whisky schmeckt anders. Dein Whisky wird anders schmecken wie im Jens sein Whisky. Ja. Der schmeckt wiederum anders wie einer, der im Alpenvorland produziert worden ist. Und das macht die Sache spannend, individuell und auch letztendlich emotionsgeladen.
Wir gehen jetzt mal hier in das offene Fass. Ich habe schon viel davon gesprochen. Jens steht zu meiner Linken, der hat schon ein bisschen eingedeckt. Jens ist auch, glaube ich, schon ein bisschen heiß auf die Biere, denn die wurden, hast du gerade gesagt, noch nie außerhalb der Brauerei verkostet. Ne? Das sind ja die, die ja auch vergangenen Freitag in der Online-Verkostung dann verkostet haben werden. Also wir sind heute noch terminlich vor dieser Online-Verkostung. Toi, toi, toi. Das heißt, außerhalb der Brauerei wurden diese fast gelagerten Biere, das Pacific Ale werden wir gleich probieren, wurden noch nie außerhalb der Brauerei verkostet.
Wir brauchen doch die Meisterfreigabe heute sozusagen. Und es war ja so, da gehen wir gleich mal ein bisschen drauf ein, habe ich mit dem Markus besprochen, was können wir da machen, basierend auf den Grundbieren. Es gibt ja auch noch was noch im Fass schlummert, muss man ja auch dazu sagen. Aber da gehen wir jetzt gleich mal drauf ein. Und ich würde sagen, die Kehle ist ein bisschen trocken, Dennis. Wir gehen ins Fass.
Wir gehen ins Fass.
Und probieren Bier.
Ich habe auch noch ein schönes Bild von einer der letzten Braubevialen, wo wir hier unter anderem mit unserem Freund Biersommelier Marco Stock zusammen hier tatsächlich im Fass saßen. Und man hört auch direkt schon so einen leichten Hall tatsächlich. Ne? Wir haben hier eine wunderschöne, Markus, wie nennt sich das? Ist es eine Holz...
Beschnitzung, mein Freund.
Eine Holzbeschnitzung. Sehr schön. Gibt's auch ein Störtebeker Whisky-Fass, Jens, was so gestaltet wurde?
Richtig, in der Brauerei in Alt-Redewitz auf der Insel Rügen, also da gerne vorbeischauen. Und ja, wenn man da in den Keller geht oder in das Warehouse draußen geht, sieht man ganz, ganz viel Holz. Und das hat seinen Ursprung bei Markus, sowohl, ich sag jetzt mal, als Material, als Gebinde, aber auch ganz viel, was die Herkunft angeht. Also das Thema Küsteneiche ist da Markus zu uns gefahren, hat erstmal, wie er eben schon gesagt hat, auch geschaut. Also ich kann ja nicht einfach irgendwelche Bäume umnieten und da Fässer rausbauen, sondern sich mit den Förstern durch MV...
Entschuldigung, das war mein jugendlicher Gedanke. Oder auch vielleicht Wunsch, dass Markus und ich mal zusammen losziehen mit einer Axt. Unser Freund Sidney macht das ja auch sehr gerne, aber wurde ich heute eines Besseren belehrt.
Ja, also für alle, die jetzt über den Sperrmüll gehen und denken, sie können sich aus dem Holz was Schönes bauen, da dürften jetzt die Scheuklappen gefallen sein oder die Motivation weg sein. Also da, wie gesagt, ist Markus durch MV gezogen, hat geguckt, wo gibt es Wälder mit Holz, also mit Bäumen von Fassholzqualität sozusagen. Und wie gesagt, da kann man sich auch ein riesengroßes Fass anschauen. Es sind, Markus, korrigier mich, 600 Liter ist die Obergrenze für Whisky-Reifung im Holzfass, was das Volumen angeht. Und da ist natürlich, was die Schnitzerei angeht, ein ganz, ganz besonderes Fass zu Hause. Aber dazu vielleicht mal separat mehr. Weil
wir reißen jetzt mal die Flasche auf, ne? Du hast zwei Biere mir am die Tage in Stralsund mitgegeben und wie gesagt, Weltpremiere außerhalb der Brauerei. Beides Mal ist unser Pacific Ale, unser West Coast IPA, jeweils das Grundbier. Wir haben einmal Mezcal und Gin als Fass und wir haben einmal, wie gesagt, Markus hat beide noch nicht probiert, eins in einem Lafroig-Fass gelagert und ich durfte ja schon mal die noch nicht offiziell abgefüllte Variante probieren. Dementsprechend bin ich jetzt sehr gespannt. Jens schenkt es einmal ein und wenn ihr jetzt sagt, so was für eine Online-Verkostung, ich habe die Online-Verkostung verpasst, dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, diese wunderbaren fast gelagerten Biere bei uns im Online-Shop zu erwerben. Störtebeker.com, da gibt's unser Nordic Porter im Whisky fast gelagert, da gibt's unser Scotch Ale im Whisky fast gelagert und eben die beiden angesprochenen Pacific Ale Varianten. Und Jens wird sicherlich gleich auch nochmal sagen, da kommt nämlich auch nächstes Jahr noch ein bisschen was. Wir haben noch ein bisschen was Spezielles vom Meister Eder, was gerade noch ein bisschen lagert tatsächlich. Jens, mit welcher Variante haben wir jetzt angefangen?
Also wir haben jetzt hier das Pacific Ale, aber Dennis, wohlgemerkt, so viel Zeit muss sein, als Eisbock-Variante.
Entschuldigung, ja.
Also wir haben das Pacific Ale, jeder wird es kennen, West Coast IPA ausgefroren, sodass es für die Holzfassreifung, da kann Markus gleich noch ein bisschen was dazu sagen, ein bisschen mehr Alkohol hat, ein bisschen mehr Fülle, ein bisschen mehr Körper hat. Also Holzfassreifung von Bier sollte man jetzt nicht mit 3- oder 4-prozentigen Bieren machen, sondern irgendwo schon Richtung 8, 9, 10 oder mehr Prozent Alkohol rangehen. Und hier haben wir jetzt den Pacific Ale Eisbock im Glas. Da bin ich letztes Jahr genau hier eigentlich an der Messe mit Markus zusammengetroffen, hier in diesem Fass, genau an der Stelle.
Und habe ihn gefragt. Hier entstehen die guten Ideen.
Ja, genau. Und habe ihn gefragt, du, die und die Ausgangsbiere, was würdest du da am Fass machen? Und da sagt er zum Thema IPA, da musst du irgendwie ran mit dem Thema Agave, also ob es jetzt Mezcal ist, ob es ein Tequila ist. Das könnte sich wunderbar ergänzen. Und jetzt haben wir hier den Pacific Ale Eisbock aus einem Fass, das zuerst mit Mezcal und dann mit Gin belegt war. Aber ich würde sagen, wir riechen mal rein.
Wir riechen mal rein und dann bin ich natürlich auch sehr gespannt, was Markus dazu sagt. Denn in der Theorie hörte sich das letztes Jahr hier wahrscheinlich mit Jens im Fass, könnte ich mir vorstellen, bei dem einen oder anderen Whisky sehr, sehr gut an. Jetzt bin ich natürlich, Markus, gespannt, ist es so A, wie du dir es erwartet hast und B, ist es gut oder schlecht?
Also du kannst solche Projekte eigentlich nur mit Leuten machen, sprich jetzt ganz konkret auch mit Störtebeker, wo ich weiß, dass die Grundvoraussetzungen da sind, dass die Qualitäten stimmen, dass die Liebe zu dem Bier auch da ist. Und dann kann man so ausgefallene Sachen lostreten. Du brauchst eine gewisse Eleganz im Bierstil, du brauchst eine gewisse Alkoholstärke, was der Jens eben auch gesagt hat. Wir lassen Luft an das Fass durch den Reifeprozess. Und das ist für einen Brauer zunächst mal ja ein großer Sprung, den er da nehmen muss innerlich, dass er sagt, an mein Bier kommt Luft. Und wenn ich jetzt hier in dieses Glas reinrieche, es ist fantastisch, weil die Aromen sind elegant da, aber zurückhaltend. Ich habe ein bisschen Joghurt, ich habe ein bisschen Rauch, ich habe so ein bisschen Cremigkeit. Und ich habe dann im Untergrund kommend dann so an durch die Aromen, durch den Schaum, der dann so leicht zurückgeht, kommt dann die Frucht. Also ganz fantastisch. Würde ich sagen, eigentlich, ja, wenn ich das so vorab formulieren darf, ohne der Verkostungsrunde jetzt vorwegzunehmen, solltet ihr probieren, das macht richtig Lust auf mehr.
Auf einer Skala von 1 bis 2, wo würdest du es einordnen?
Also Mezcal ist ja eine zurückhaltende, wild wachsende Agave. Das ist eigentlich so die Hauptidee. Ich habe eine dezente Rauchnote. Ich mag es bewusst nicht zu laut. Und insofern ist die Frage gar nicht so einfach, was eine Skala zwischen 1 und 10.
1 und 2. Also 1 wäre, das kannst du nicht trinken. 2, das sollte jeder trinken.
Ja, 2 auf jeden
Fall. Das wollte ich hören. Jetzt ist die Kombination ja nicht ganz neu, ne? Also Jens, ein IPA in einem Gin Mezcalfass zu machen, das haben schon andere gemacht. Aber ich muss sagen, hier ist wieder, und da kannst du ein bisschen was zu sagen, wie findet man diesen Zeitpunkt? Weil ich finde, das ist eben, du hast manchmal Holzfass gelagerte Bier, wo du sagst so, das war, guckst du mal auf die Flasche, das war im Holzfass, okay. Hätte noch ein bisschen mehr gekonnt. Und dann hast du aber auch manchmal Bier, wo du sagst so, Okay, also das Fass schmecke ich, aber was war denn das Grundbier? Und ich finde, hier sind wir wirklich genau an dem Punkt, wo man sagt so, du hast die perfekte Symbiose zwischen dem Grundbier, Pacific Ale Eisbock, ne? Also stell dich einfach West Coast IPA vor, nochmal konzentriert als Eisbock und dann eben in Konzentration. Also das hier ist wie einen Gin Tonic als Eisbock einfach mal das Ganze hochgestochen. Wie findet man diesen Zeitpunkt? Einfach durch konstantes Probieren? Gibt's Erfahrungswerte? Sagt der Markus, pass auf. Bei dem Fass, ich würde mal sagen, probiert man nach 4 und nach 4,5 Monaten. Wie geht man da vor?
Ja, alles von dem, was du genannt hast, Dennis, im Grunde genommen. Also je kleiner das Fass wird, desto größer ist ja die Oberfläche, mit der die Flüssigkeit in Kontakt kommt. Und somit ist es so, dass alle, die jetzt sehnsüchtig warten auf den Roggenweizen-Eisbock aus dem Grand Marnier-Fass, der tatsächlich aufgrund der Fassgröße noch etwas reifen muss. Bei dem Fass, was wir jetzt gerade hier vor uns stehen haben, ist es so, dass wir da, korrigier mich Markus, ein 125 Liter Fass hatten, wenn ich nicht ganz falsch bin, und hat natürlich da einen sehr viel schnelleren Reifungsprozess. Und den haben wir ja in etwa, ich sage jetzt mal 2 bis 3 Monate lediglich gefahren. Länger war das nicht. Ja. In der ersten Reifung sogar noch kürzer. Also wir haben das fast 2-mal belegt. Also Bier reingefüllt, entleert, wieder Bier reingelegt. Ja. Und somit haben wir letztendlich diese 125 Liter mal die Anzahl der Fässer mal 2 Belegungen hat am Ende die Gesamtmenge ergeben, die wir jetzt hier abgefüllt haben. Und da hilft eigentlich nichts anderes, als, ich sage jetzt mal, so oft wie nötig, so wenig wie möglich in das Fass reinzuriechen und reinzuschmecken. Und dann ist es nochmal so ein bisschen die Sache, auch mit dieser Zweitbelegung zu spielen. Die Erstbelegung, das hätte man fast als Spirituose verkaufen können, so intensiv war das. Also wirklich herrlich. Man hat aber gemerkt, für das Thema Bier, da haben wir eine ganz andere Matrix bei einer Spirituose. Beim Bier brauche ich einen Schluck. Also ich nippe ja nicht nur oder taste mit Nosing-Glas, sondern bei Bier, da habe ich auch Kohlensäure drin und ich habe da auch mal 0,1 mindestens als Trinkgröße, als Volumen vor mir. Das muss ich auch trinken können. Da hat man gemerkt, mit der zweiten Belegung, das war immer noch ziemlich, ziemlich intensiv, aber in Kombination war das schon eine Harmonie. Und dann kommt nochmal der große Punkt zu gucken, kommen wirklich alle Aromen, so wie Markus eben auch gesagt hat, was ist da alles drin? Da kommen wir jetzt nochmal beim Schmecken gleich auch dazu. Kommt das alles raus? Weil manchmal hat man Holzfassbiere, die so dicht sind von ihrer Aromatik, wo einfach so viel, wo die Aromen so hoch konzentriert sind, dass ich die gar nicht erfassen kann. Man kennt das beim Whisky, da macht man einen Tropfen Wasser rein, damit der sich öffnet vom Aroma. Und hier haben wir jetzt nochmal einen kleinen besonderen Trick angewandt. Und hier sind ein paar Prozent, also einstelliger Prozentbereich bis maximal 10%, aber mehr ist es auf keinen Fall, ist da frisches Atlantic Ale drin. Und das ist wie der Tropfen Wasser für den Whisky, damit sich die Aromatik öffnet. Und so könnt ihr eigentlich das erst wahrnehmen, was da an diesen ätherischen und botanischen Noten letztendlich dann auch im Schluck drin ist.
Markus, ich habe schon mal von unserem Freund Olli Wesselow gehört, der hat mir mal von einem Fass erzählt, das hat er irgendwie aus der Karibik gekriegt und sagte, Dennis, das kam bei uns an. Da waren noch 10, 15, 20 Liter Spirituose drin. Da haben wir uns erstmal einen schönen Nachmittag gemacht. Ist es der Klassiker oder wie geht so ein Fass bei euch auch raus, wenn ihr eine Vorbelegung habt? Also lässt man extra ein bisschen was drin oder feucht gehalten muss es ja so werden? Gibt es da eine Regel oder muss man da auch manchmal Glück haben, wenn man so von so einer kleinen Distille aus der Karibik das holt, dass die sagen, ja komm, lass dem mal noch einen Schluck mehr drin, die freuen sich.
Also das ist grundsätzlich ein Riesenthema, was du gerade ansprichst. Wie viel ist tatsächlich noch in sogenannten Juicy-Fässern, wie wir die Fässer nennen, und wie viel darf drin sein? Das ist ja auch eine zollrechtliche Geschichte. Grundsätzlich ist es auch für das Konservieren der Fässer, gerade wenn wir also auch Fässer haben, die jetzt im Low-Alkohol-Bereich oder im High-Spirit-Bereich sich bewegen, unterschiedlich wie die Konservierung ist. Und last but not least natürlich auch die Klimaverhältnisse. Wichtig erscheint mir, dass das Fass relativ frisch ist, dass es also frisch entleert wurde, dass es ohne Zwischenlager dann verschifft worden ist. Und wir diskutieren gerade im Spirituosensegment, wie viel Alkohol darf drin sein oder wie viel Rückstand darf drin sein, weil das dann auch wesentlich einen Einfluss hat auf die späteren unter Umständen Zuckergehalte, die da drin sind. Aber lass es mich vielleicht verkürzt darstellen. Das Fass muss einfach frisch sein. Es muss frisch riechen. Die Charakteristik, wie das Fass beschrieben ist, muss da sein. Das heißt also, wenn dein Rumfass, was du dir zulegst, irgendwie nach Rotwein riecht, dann ist es definitiv das Falsche gewesen. Ja. Und die Historie des Fasses sollte da ganz klar da sein, dass wir eine gewisse Transparenz auch gewährleisten können.
Also ich bin sehr gespannt, denn Jens hat jetzt auch noch die zweite Variante dabei mit dem Lafroig-Fass. Jens, deine Wertung 1-2? Also das Ding ist schon ein Hammer, ne? Also
eine 12.
Tatsächlich. Lafroig ist bei vielen Leuten, die jetzt nicht so ganz tief in der Whisky-Szene drin sind, manchmal wie so eine rote Leuchte. So meh, meh, meh. Dann Lafroig bedeutet für die Leute oft so, das ist einfach nur torfig, das kannst du nicht trinken. Ich habe gestern bei unserem guten Freund Leopold Schwarz seinen PT Oak getrunken und er sagte, ja, also auf der Skala von 1 bis 100 ist es eine 30 auf das Level Lafroig. Und ich habe den ja auch hier mit dir in Stralsund schon mal kurz in der Küchenzeile probiert, zwischen Meeting 1 und 2, kurz vor Mittagessen. Und da habe ich schon gemerkt, diese Fruchtbombe vom Pacific Ale, dann in Kombination mit dieser Torfigkeit, die man eben von einem Lafroig-Whisky kennt, das ist eine ganz ausgefuchste Kombination. Nachdem ich ja vorhin gesagt habe, Pacific Ale oder IPA und eben Gin, Mezcal, das ist jetzt keine neue Variante. Das hier, ich habe die Tage mit jemandem gesprochen, da ging es auch drum, soll ich mir das bestellen, soll ich mir nicht bestellen? Ich sag, stell dir das mal vor, wie so ein bisschen Melone im Speckmantel. Na, also du hast diese fruchtigen Noten, du hast aber auch diese torfigen, rauchigen Noten. Wie zufrieden bist du mit dem Bier?
Finde ich ein sehr, sehr spannendes Bier. Letztes Jahr, als Markus und ich hier saßen, haben wir darüber gesprochen, was kann man noch machen jetzt außer dem Fass, was wir jetzt gerade schon hatten. Und hat der Markus gesagt, da kannst du mal was machen, das ist aber ein bisschen was für Mutige. Nimmst du Lafroig-Fässer. Und jetzt muss man immer aufpassen, dass man da nicht in die falschen Diskussionen abrutscht. Aber ich glaube tatsächlich, dieses Lafroig-Fass pur, so wie wir es verkostet hatten, also das, was wir jetzt hier im Glas haben, gehe ich gleich nochmal drauf ein, ist nicht Lafroig-Fass pur, sondern da ist letztendlich auch Pacific Ale in einem unserer ehemaligen Störtebeker Whisky-Fässer gelagert. Also heißt, mit anderen Worten, wir haben Pacific Ale Eisbock aus dem Lafroig-Fass und Pacific Ale Eisbock aus dem Störtebeker Whisky-Fass. Das aus dem Lafroig-Fass pur.
Welches Verhältnis? Weißt du das grob? Ist es halb-halb? Ist es beigemischt?
In etwa halb-halb. Und da muss man sagen, dieses Lafroig-Fass pur, das war definitiv was, wozu der Mensch Brusthaare benötigt oder Barthaare. Das war schon etwas rau und tough, also dieses, ja.
Willst du mir das B jetzt absprechen oder was?
Man sagt immer so ein bisschen so dieses jodhaltige, dieses torfige, diese Heidekrautnoten, weiß ich nicht, was da alles kommt. Markus kann das noch ein bisschen dezidierter sagen. Auf jeden Fall in sehr hoher Konzentration in diesem Bier vorhanden. Hat aber richtig Spaß gemacht und wir haben uns dann gesagt, okay, zu mutig und zu speziell und wir möchten auch ein zugängliches Produkt haben. Ich glaube, auch das ist ein ganz großer Punkt bei holzfassgereiften Bieren. Nicht einfach die Leute mit Alkohol und Aroma totschlagen, sondern auch Produkte zu machen, die man trinken mag. Und deshalb haben wir die Fässer dann miteinander vermählt. Und ich würde sagen, wir kosten mal gemeinsam rein.
Wir kosten mal gemeinsam rein und an der Stelle, ihr könnt es ja erst hören, also wenn ihr Abonnenten seid unserer Abenteuerreise, dann habt ihr diesen Samstag, oder Freitag Live-Ausstrahlung, vielleicht habt ihr es auch am Samstag erst geguckt, ja schon hinter euch. Und ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und würde einfach mal in meinem Frohmut heute sagen, von den Bieren, die wir getrunken haben, da kann man schon auch eine Flasche alleine trinken. Ob man jetzt die 4 an dem Abend alleine trinken sollte, Bruno Michalski sei gegrüßt an dieser Stelle, der hat es sicherlich geschafft. Und aber diese Trinkbarkeit des Jens, was du auch ansprichst, dass man eben auch Leute heranführt und sagst, pass auf, so kann fassgelagertes Bier sprechen, kann fassgelagertes Bier eben für sich sprechen und kann eben auch schmecken, das ist eine tolle Sache. Und jetzt, Markus, bin ich natürlich wieder auf dein Urteil auch gespannt. Hast du es dir so vorgestellt?
Ja, exakt. Es ist ja, der Reiz der Geschichte ist in der Gegensätzlichkeit oder liegt in der Gegensätzlichkeit. Und das ist auch das, was ich dem Jens letztes Jahr mit auf die Reise gegeben habe. Du hast hier zwei Extreme, die aufeinander kommen. Auf der einen Seite das Fruchtspiel, diese floralen Noten und auf der anderen Seite dann ja so ein bisschen diese Faust ins Gesicht für alle Liebhaber des getorften Whiskys. Das ist sicherlich ein absolutes Highlight. Ich hätte jetzt vielleicht noch etwas mehr provoziert, indem ich den Anteil des getorften Fasses noch etwas nach oben gezogen hätte. Aber das ist natürlich mir auch bewusst, wir sind Profis und wir probieren es jeden Tag. Und die Kunst besteht eigentlich darin, wie beim Wellenreiten, so die ideale Welle abzugreifen. Und hier geht es darum, das ideale Geschmacksprofil abzugreifen. Und das ist auch immer ein bisschen abhängig, was habe ich für eine Kundenstruktur, welche Menschen möchte ich mit dem Bier eigentlich in irgendeiner Form auch ein bisschen glücklich machen. Das ist ja kein Produkt, um seinen Durst zu löschen, sondern zum Genießen. Und da glaube ich schon, dass die Störtebeker-Truppe da immer ein gutes Händchen dafür hat. Und das macht dann auch letztendlich den Erfolg aus.
Auf jeden Fall. Und ich würde an der Stelle schon mal sagen, wenn ihr da zu Hause fleißig die Biere kauft, ich glaube, Jens hat schon 1000 Ideen und dann kommen wir tatsächlich auch in so Bereiche, wo dann Jens anbieten kann und sagen kann, pass auf, hier haben wir jetzt 80-20, Lafroig klassisch, dann haben wir einen 50-50er, also Jens hat da, glaube ich, genügend Ideen und da wird die Zukunft, glaube ich, noch einiges an leckeren, holzfassgereiften Bieren bringen. Störtebeker macht das hier jetzt schon seit ein paar Jahren, aber ich lehne mich aus dem Fenster, Jens, wir sind erst am Anfang. Ich glaube, da kommt in dem Bereich noch sehr, sehr, sehr viel. Und ich glaube, der Markus hat noch tolle Ideen, hat noch tolle Fässer. Wir haben noch tolle Biere und da kann man, glaube ich, in Zukunft noch viel mehr machen im Thema Holzfass gelagert.
Und es ist ja nicht zu vergessen, dass wir aktuell noch ja relativ große Mengen im Holzfass liegen haben, die allerdings noch in Reifung begriffen sind. Und man darf sich da freuen auf unseren Roggenweizen-Eisbock aus dem Grand Marnier, in Klammern Orangenlikör, Klammer zu, Fass. Wir haben da quer gespielt mit Pacific Ale, mit dem Roggenweizen-Eisbock. Natürlich nicht zu vergessen, unser Nordic Porter als dunkler Eisbock, der ganz, ganz hervorragend gerade auch mit diesen Whisky-Aromen spielt von den Eichenfässern. Oder auch unser Scotch Ale, was ja so eine leichte Torfrauchigkeit durch sein Malz schon mitbringt, eine gewisse Süße mitbringt durch den Vergärungsgrad. Das spielt ganz hervorragend damit. Und ja, da gibt's noch einige Überraschungen. Und wir werden jetzt versuchen, gleich, wenn der Podcast aus ist und wir den David Hertel begrüßen, der steht hier draußen auch noch, dem Markus natürlich noch vielleicht ein, zwei spezielle Fässchen zu entlocken, die wir dann nächstes Jahr mal belegen. Aber ich habe gehört, Markus, dass demnächst die Mezcal-Fässer im Zulauf sind, die ich schon länger bestellt hatte. Also wir haben hier gemerkt, Hopfiges und Mezcal, das passt zusammen. Dennis, das machen wir wieder.
Barbados Rum. Schönes Barbados Rum-Fass. Nordic Porter rein. Hast du da irgendwas? Können wir jetzt... Jens zeichnet es ab. Ja, hast du was? Kannst du was besorgen? Das wäre noch mein Großes. Ich mag einfach fast schon so gerösteten braunen Zucker und dann kommt so diese Schokoladen-Kaffeenote dazu. Das so ein Nordic Barbados oder sowas oder ein Barbados Porter, wie immer wir es dann auch nennen.
Ja, lieber Dennis, das wird zu einfach. Also ich habe da schon eine Idee, aber diese Geschichte, also auf Melasse basieren, das ist zu einfach.
Ich werf Ideen rein. Und ihr macht das Beste draus und ich sag aber im Nachgang, es war meine Idee. Machen wir es so?
So können wir verfahren. Wir sind ja Profis. Ja. Also die Idee ist eigentlich tatsächlich ein Rumfass, aber aus einer Agricole-Stilistik, also destilliert aus einem Zuckerrohrsaft. Das ist herausfordernder von dem Aromenspiel. Das andere, das ist mir zu einfach. Das läuft dann so in diese Richtung Rumkugel und bleibt dir im Hals stecken, ist zu überbordend. Das, was wir suchen, das soll ja am Schluss sexy sein. Das erste Glas soll Lust aufs zweite machen. Und das ist immer der Punkt. Und deshalb auch immer mein Appell, such Gegensätze. Und in so einem Porter, da brauchst du einfach einen Gegenspieler, der fruchtig ist, der spitz ist, der Zitruscharakter hat, der Zestencharaktere mitbringt, der ruhig auch ein bisschen, ich weiß, es ist im deutschsprachigen Raum immer so ein großer Diskussionspunkt. Ich liebe Ester. Warum darf ein Bier nicht auch mal ein paar Esternoten haben, die dieses Fruchtspiel dominieren? Und da gibt's super gute Ideen und ich hätte an der Stelle auch keine Angst, weil ich das Vertrauen in die Brauerei habe. Lass es im Notfall auch mal sauer werden. Dann haben wir ein Sauerbier. Aber wie, Entschuldigung den Ausdruck, wie geil ist das denn bei so einem Bier?
Ich weiß nicht, ob du schon wusstest, ich bin ja Europas größter Sauerbier-Fan und bei unserem ersten Treffen, Jens und ich haben wir zusammen am 1.10.2016 angefangen. 4.10.2016 haben wir uns zum ersten Mal getroffen in Stralsund und ich habe zu Jens gesagt, Jens, ich bin der Dennis. Oder gesagt, Dennis, ich bin der Jens. Wann machen wir denn zum ersten Mal ein Sauerbier? Und Jens ist kreideweiß geworden und hat gesagt, hoffentlich nie. Jens, würdest du das für das Projekt mit Markus über das Board werfen? Deine quatschigen Worte damals von vor 8 Jahren.
Also es ist ja auch mal immer mal ein Holzfass dabei, kann man ganz ehrlich sein, wo es von der Mikrobiologie nicht passt. So, wo irgendwas passiert. Und man kann es als Fauxpas bezeichnen. Es gibt sogar eine Brauerei, die ihr Sauerbier...
Die Stiegelbrauerei, ja? Schöne Grüße raus an Markus Trinker.
wollte das jetzt ein bisschen verklausulieren, aber und so ist es, dass wir zum Beispiel aktuell, das müssen wir mal gucken, was wir damit machen, haben wir ein, zwei Fässer Nordic Porter Holzfass gereift, wo Brett drin ist, also Brettanomyces. Das kann, Stichwort Gegensätze, also dieses Röstige und so weiter, da jetzt ein bisschen dieses Ledrige drauf zu haben. Man sagt ja immer Pferdeschweiß, aber das ist unsexy. Also da haben wir durchaus was im Gepäck und vielleicht so ein Fass mal sauern oder sowas. Da schauen wir, das ist Next Step. Glaube ich, jetzt haben wir erstmal wieder einen ganz guten Start und wir machen das ja für unsere Fans. Also die Produkte gibt es nicht im Supermarkt zu kaufen. Die sind, man hat es jetzt heute, glaube ich, rausgehört. Das Thema ist erklärungsbedürftig. Da gehe ich nicht zum Regal und sage, ja, das ist ein Pilz, 4,9 Alkohol, 10,99 Euro, check, das nehme ich mit, den Kasten, sondern bei den Bieren, die wir jetzt vor uns stehen haben, ist es im Grunde genommen auch egal, was sie kosten, weil hier geht es um Geschmackserlebnisse, hier geht es um Stories, das sind Unikate, das ist Manufaktur und da wird uns nicht langweilig werden, da machen wir weiter, aber immer in kleinen Auflagen, holen uns die richtigen Partner wie Markus an Bord, holen uns die richtigen Fässer, schauen, was passt, experimentieren und wie gesagt, da in Zukunft gerne mehr. Aber eins wird es nicht geben, Riesenmengen und irgendwie im Supermarkt anonym verkauft, sondern da kosten wir gemeinsam rein und halten gemeinsam die Nase rein in der Online-Verkostung, im Podcast und am liebsten zusammen mit Markus.
Das hat Jens wunderschön gesagt, das sind Unikate, das ist Geschmack, das ist Online-Verkostung. Lustigerweise ist auch das Abo für unsere Rückrunde verfügbar. Der erste Freitag im Februar, der erste Freitag im März, der zweite Freitag im April. Viel Jens, viel Dennis, seid mit dabei. Das Abo ist jetzt verfügbar. Ihr könnt das buchen. Ihr schließt keinen typischen Knebelvertrag ab. Ihr kriegt einfach, Abo bedeutet, ihr kriegt automatisch Februar, März, April zugeschickt. Danach hört ihr, wenn ihr nicht wollt, nie wieder was von uns. Aber ich bin mir relativ sicher, der Suchtfaktor, der ist da. 82 Euro, Versand ist all inclusive. Also wenn ihr noch was sucht für Weihnachten. Denn ich sag immer, Leute, die gerne gutes Bier trinken, die kennen Leute, die gerne gutes Bier trinken. Also, wenn ihr noch ein schönes Geschenk sucht, schenkt denen das Abo für die Störtebeker Abenteuerreise. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Freitagabend, Samstagvormittag, je nachdem, wann ihr es geschaut habt, mit dem Jens, mit dem Christoph, mit dem Paul und eben auch mit dem Markus. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut nochmal rein auf unserem YouTube-Kanal und dann hören wir uns hier bald wieder bei unserem Podcast. Ich sag vielen, vielen Dank, Jens.
Lieben Dank.
Und vielen, vielen Dank, Meister Eder.
Danke an euch.